2 Spezial mit Karl Schreiber. Gemeinsam leben. Wie wollen wir wohnen?
Von den Jüngeren kann ich unheimlich viel lernen beim Thema Kommunikation, beim Thema Konflikte bewältigen.
Wohnen ist nicht mehr nur die soziale Frage unserer Zeit. Ich würde sagen, Wohnen ist die soziale Krise unserer Zeit.
Vor allem die Bauweise aus Stroh, Lehm und Holz ist das, was uns zum nachhaltigen Wohnprojekt macht.
Mit Kind und Kegel im Einfamilienhaus, in der Single-Wohnung oder in der Studi-WG. Es gibt ganz unterschiedliche Wohnformen. Neben Tiny House und Studi-WG entstehen immer mehr alternative Wohnformen. Ich spreche unter anderem mit zwei Frauen, die in einem Mehrgenerationenprojekt in Lüneburg wohnen. Wie gut klappt das, wenn jung und alt unter einem Dach leben? Und wie können sich die unterschiedlichen Generationen gegenseitig unterstützen? Das klären wir hier im NDR 2 Spezial. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Im Rahmen der ARD-Aktion Hashtag Besser Wohnen schauen wir uns ganz unterschiedliche Wohnformen an. Eins dieser Wohnformen ist das Mehrgenerationenprojekt Querbeet in Lüneburg. Da leben Jung und Alt quasi unter einem Dach. Heike Fürchow ist eine von ihnen. Sie ist 62 Jahre alt. Und Heike, magst du mal beschreiben, was euer Wohnprojekt ausmacht?
Also wir sind ein Projekt, erstmal so vom Äußeren vielleicht, das sagt schon ein bisschen was über uns. Wir wohnen in 2 Mehrfamilienhäusern, die sich gegenüberstehen. Und in der Mitte ist ein Innenhof, in dem wir uns treffen können. Wir haben einen großen Naturgarten, den wir gemeinsam pflegen. Und wir sind sehr viele. Das ist für viele ganz überraschend. Wir sind über 70 Leute hier, Kinder und Erwachsene. Wir leben in Eigentumswohnungen überwiegend. Wir haben auch ein paar Mieterinnen und Mieter dabei. Aber eigentlich ist jede Wohnung eine Eigentumswohnung. Und dieses Projekt ist aber von Anfang an so konzipiert gewesen. Und in der Form bin ich dann auch eingestiegen und habe eine sehr kleine Wohnung hier gekauft.
Und wie groß ist deine Wohnung jetzt?
Ja, meine Wohnung ist 53 Quadratmeter. Das sind 2 Zimmer. In dem einen Zimmer ist die Küche noch integriert. Dabei ist noch mal so ein Bad und ein Abstellraum. Also jede Person, die hier wohnt oder jede Familie, jede Einheit, hat also eine abgeschlossene Wohnung. Wir haben aber außerdem Gemeinschaftsräume. Zum Beispiel einen großen Gemeinschaftsraum, wo wir uns auch regelmäßig treffen, um Absprachen zu treffen miteinander, wo auch mal gesellschaftliche Events stattfinden, Geburtstage werden da gefeiert und so weiter. Und dann haben wir hier den Open Space, das ist so unser Kreativraum, wo Leute, na, ich sag mal, gerade für mich ist perfekt mit der kleinen Wohnung, halt außerhalb der Wohnung noch Raum haben für kreative Betätigung oder fürs Arbeiten. Ich habe hier meinen Schreibtisch zum Beispiel. Wir haben aber auch größere Wohnungen für Familien mit 2 Kindern zum Beispiel. Die brauchen ja mehr Platz als ich.
Und auch Eva Kern hat so eine Wohnung im Wohnprojekt Querbeet. Sie ist in ihren 30ern und gehört damit eher zur jüngeren Generation. Das Projekt Querbeet will ja nicht nur verschiedene Generationen verbinden, sondern will auch möglichst ökologisch nachhaltig sein. Eva, wie habt ihr die beiden Häuser eigentlich gebaut? Da war jetzt ja nicht nur klassischer Beton, der da zum Einsatz kam, oder?
Genau, der Beton ist nur in unserer Tiefgarage, weil wir einen Stellplatzschlüssel hatten, den wir erfüllen mussten. Und obendrauf ist alles aus Holz, Lehm und Stroh gebaut. Das heißt, wir haben einen Holzständerbau, wo in die Fächer Strohballen reingepresst wurden komplett und das Ganze dann innen mit Lehm verputzt und außen mit einem Kalkputz, sodass wir relativ natürliche Materialien nutzen können. Stroh kam von einem Acker, vom Bauer sozusagen nebenan, wo dann auch die Strohreste wieder hintransportiert wurden, damit sie wieder zurück in der Natur sind. Genau, so haben wir gebaut. An sich eine sehr nachhaltige Bauweise. Beide Häuser sind so gebaut. Oben auf den Dächern sind PV-Anlagen installiert. Genau, wir nutzen viel Regenwasser. Also es sind verschiedene Aspekte, die wir berücksichtigt haben. Aber vor allem die Bauweise aus Stroh, Lehm und Holz ist das, was uns zum nachhaltigen Wohnprojekt macht.
Und welche Vorteile bietet diese Bauweise? Also muss man dann weniger heizen oder wie ist das?
Genau, eins ist das Raumklima, was du schon angesprochen hast. Das hat auch mit zu tun mit dem Heizen. Im Winter, jetzt sind wir gerade erst vor unserem 2. großen Winter, aber wir haben im 1. Winter schon gemerkt, dass wir gar nicht so viel heizen müssen. Wir haben eine Heizung, ganz klar, wir haben Fußbodenheizung, aber so im Vergleich zu den Häusern, wo wir viele Vorhäufe von uns gewohnt haben, ist schon die Ersparnis der Heizkosten. Wir haben gerade unsere erste Abrechnung bekommen. Die ist auf jeden Fall schon sichtbar. Dieses Raumklima, dadurch, dass es sind keine porösen Wände und es wird jetzt nicht feucht in den Häusern, aber wir merken, dass einfach das Raumklima besser ist.
Die Geschichte klingt fast ein bisschen wie im Märchen. Vor so circa 25 Jahren war da in Schleswig-Holstein eine Gruppe von Freunden, die sich von einem gemeinsamen Hobby kannten. Und die haben sich dazu entschieden, dass sie gerne in einem gemeinsamen Wohnprojekt leben wollten. Fürs Alter barrierefrei, mit getrennten Wohnungen, aber eben doch zusammen. Ein Grundstück im Hamburger Stadtteil Langenhorn war damals schnell gefunden. Und über Umwege fand sich dann auch eine Baugenossenschaft, die das Projekt verwirklichen wollte und verwirklicht hat. Und heute wohnen die, die noch da sind, immer noch zusammen. Meine Kollegin Eva hat sich das Wohnprojekt mal angeschaut und zwei ihrer Bewohnerinnen besucht.
Keine 2 Minuten zu Fuß von einer trubeligen U-Bahn-Station entfernt, komme ich in ein ruhiges Wohnviertel und werde schon noch bevor ich klingeln kann, freundlich begrüßt von Martina, die gerade nach Hause kommt, und reingelassen in die Erdgeschosswohnung von Harriet, wo wir drei verabredet sind.
Alles klar, Kevin ist auch schon fertig, ne?
Harriet wohnt hier mit ihrem roten Kater, mit dem äußerst passenden Spitznamen Sir Flauschelot, schon seit 4 Jahren in einer der 25 Wohnungen in dem Haus. Die meisten haben wie ihre Wohnung 2 Zimmer.
Man kennt sich, das ist eigentlich das Wichtigste und das Schönste auch da dran. Ne?
Nachbarin Martina wohnt in einer 3-Zimmer-Wohnung oben drüber und sie ist eine der Bewohnerinnen der ersten Stunde. Die Hausgemeinschaft darf mitbestimmen, wenn eine Wohnung neu zu vergeben ist. Und so kommt es auch, dass alle Mieter ziemlich harmonisch zusammenleben. Was Martina und Harriet hiermit am besten finden ist,
dass man also auch untereinander ganz viel Kontakt hat, so. Also, dass jeder sich mitteilen kann oder Wünsche äußern oder Hilfeschrei, Hilferuf.
Geht jemand einkaufen, meine Geschirrspülertabs sind alle?
Ja, könnte auch, ist zwar noch nicht, aber könnte auch durchaus passieren.
Ja, oder ich habe mir bei IKEA ein Regal gekauft, ich kriege das nicht zusammen, ich habe nicht den richtigen Schraubenzieher, dann hat irgendjemand anders den und dann hilft er beim Aufbauen.
Nachbarschaftshilfe klappt also super bei den Tapens, so nennen sich die Bewohner in dem Wohnprojekt hier. Und die Nachbarschaft wird auch bei Feierlichkeiten und anderen Treffen gepflegt.
Also wir haben gemeinschaftlich, sage ich mal, eigentlich das Sommerfest und unsere Weihnachtsfeier, Adventsfeier. Und dann unsere Mitgliederversammlung und nicht zu vergessen unseren Flohmarkt.
Wir haben auch schon mal so eine Halloween-Party hier veranstaltet in dem Gemeinschaftsraum. Und dieses Jahr passiert auch manchmal ganz spontan, wer weiß.
Ja. So wie das Grillfest, ne? Genau. So Anfang des Monats.
Genau.
Organisatorisch sind alle Bewohner Mitglied einer GbR und bei der Genossenschaft, der FluWok. Die hat den Bau damals verwirklicht. Und zwar mit einem richtig großen Spielraum für die Bewohner. Die durften nämlich ihre Grundrisse bis hin zur Anordnung von Zimmern, Steckdosen oder den Fliesen im Bad mitbestimmen. Und so gleicht keine Wohnung der anderen. Im Keller gibt es auch noch einen Gemeinschaftsraum, zum Beispiel für die jährliche Vollversammlung oder was den Bewohnern hier sonst noch so einfällt.
Wir haben eine Pilatesgruppe, wir haben uns hier eine Pilates-Trainerin gebucht, die uns hier bespaßt. Und dann kann man den eben privat mieten für seinen persönlichen Geburtstag, was oft dann dazu führt, dass die halbe Nachbarschaft natürlich da ist, weil wir mit allen uns gut verstehen. Es kennen sich halt alle.
Das Wohnprojekt hier im Haus ist generationenübergreifend gedacht. Im Haus gibt's auch Familien mit Kindern. Die Älteren, wie Martina und Harriet, sind aber in der Überzahl und sie wollen hier auch bleiben bis zum Schluss.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bleibe auch. Bin sehr zufrieden hier und sehr glücklich hier. Das ist also richtig schön.
Mehr geht nicht.
So als junger Mensch auf dem Wohnungsmarkt ist es schon ganz schön kompliziert. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie das zu den Anfängen der Studienzeit war, als es gar nicht so einfach war, eine passende Wohnung zu finden. In der Zeit verdient man ja vielleicht noch nicht so gut oder gar nichts und deshalb entscheiden sich viele dann erstmal für eine WG. Aber auch da soll man oft mit Schufa, Bürgschaft und Bewerbungsmappe um die Ecke kommen und bezahlt sich am Ende dann oft noch dumm und dämlich. Eva, du hast mal einen Blick in die einschlägigen Plattformen geworfen, was da so an Zimmer Zimmern angeboten wird. Was ist da dein Eindruck?
Ja, also je nach Stadt würde ich sagen, ist das schon ziemlich krass mitunter. Zum Vergleich mal. Eine Gefängniszelle für einen Häftling in Deutschland muss mindestens 9 Quadratmeter groß sein. Im Netz gibt es nicht wenige Zimmer, die sind kleiner, manchmal viel kleiner. Also das, was im Mietvertrag als halbes Zimmer steht, manchmal echt nur eine bessere Besenkammer. Und das kostet dann trotzdem oft noch 500 Euro aufwärts. Und das winzige Zimmer ist dann auch noch oft in einer 7er- oder 8er WG. Das heißt, alle teilen sich eine Dusche und wenn es hochkommt, 2 Klos. Und in Hamburg, da vermieten manche kleine möblierte Zimmer in ihrer Wohnung dann sogar tageweise für um die 60 Euro.
Das ist aber nicht überall im Norden dasselbe.
Ja, in Hamburg ist es besonders heftig. In Kiel, Greifswald oder Göttingen als Unistädte, da kannst du im Großen und Ganzen günstiger wohnen. Allerdings, wie es halt so ist in Unistädten, sieht das besonders zu Semesterbeginn dann immer mau aus, also überhaupt was zu finden. Um die 2000 Absagen für Wohnraumplätze sind allein in Göttingen jetzt zum Wintersemester rausgegangen. Und wer da keinen Platz bekommen hat, der sucht dann vielleicht eben doch wieder eine WG. Und dann ist ja oft nicht nur die Bezahlbarkeit ein Kriterium, sondern auch, wer bist du eigentlich und wie bist du so drauf? Zum Beispiel gibt es da Ausschreibungen, das sind riesige linke WGs, die nennen sich linke WGs, die stehen dann auf Kühlschrankkommunismus. Was heißt das? Da gehört alles allen, also man muss schon damit umkönnen, wenn der jederzeit einer deiner neuen Mitbewohner den laktosefreien Joghurt wegessen kann. Manche leben dann vegan und die wollen niemanden, der in der Küche Fleisch brät. Und dann gibt es auch noch Burschenschaften und Verbindungen und hier bekommt Mann, und da liegt die Betonung auch wirklich auf Mann, besonders günstige Zimmer, aber da herrscht dann eben oft auch ein besonders konservatives christliches Weltbild vor und das muss man eben auch wollen.
Und selbst wenn man dann zusammenfindet, nicht immer harmoniert es ja bei allen, die plötzlich auf relativ engem Raum zusammenkommen. Ja, wir haben mal in Greifswald nach euren skurrilsten WG-Erfahrungen gefragt.
Ich glaube, meine skurrilste Erfahrung war, wo ich mich mit einer Mitbewohnerin zum Kochen verabredet habe und es hieß, jeder bringt Zutaten mit und sie hatte auch Zutaten mitgebracht. Allerdings waren die Zutaten aus meinem Schrank und sie hat mir die dann präsentiert, als wär das ihr krasser Beitrag.
Eine Südkoreanerin hat mal fast die Bude abgefackelt, weil sie einfach Öl in einem Topf so lange erhitzt hat, bis es gebrannt hat. Also der Topf in der Küche.
Bei mir hat mein 29-Jähriger gewohnt, der hat immer von seiner Mutter Bolognese für die nächsten 3 Wochen mitbekommen, eingefroren.
Ja, so ein paar skurrile Stories auf jeden Fall dabei. Und das ist ja noch nicht alles, was man so erleben kann, oder Eva?
Ja, es gibt auch noch unseriöse Angebote auf dem WG-Wohnungsmarkt. Ich habe da zum Beispiel ganz aktuell eine Anzeige gefunden von einem Mann, der 2 junge Frauen als Mitbewohnerinnen sucht in Hamburg. Dafür hat er 3 Betten in einem Raum aufgestellt und macht zur Bedingung, dass sich, ich zitiere, das Leben in der WG im Wesentlichen textilfrei abspielen soll. Ansonsten gibt es keine Erwartung. Dafür kostet der Spaß dann nur um die 100 Euro im Monat. Sauna gibt's auch im Keller. Also irgendwie, ich finde das gruselig. Ne?
Ja, ich habe da auch einen Kumpel, der sucht eine Wohnung in Berlin gerade und der hat mir auch erzählt, dass da einer ihn angeschrieben hat und meinte, ja, bei uns würde sich das Textil frei abspielen und der hat dann auch gesagt, nee, da ist er raus.
Nudistenwohnung, okay. Und gerade aber auch als junge Frau, wenn du selber zum Beispiel eine Wohnung suchst und eine Anzeige schaltest, weil du nichts findest bei deiner Wohnungssuche, dann hört man das immer wieder, dass da oft auch ziemlich fragwürdige Angebote zurückkommen. Wenig oder gar keine Miete, wenn du mit deinem Mieter in einem Bett schläfst und solche Schoten.
Ja, Wohnraum ist knapp in Deutschland. Das merkt jeder, der in letzter Zeit mal versucht hat, umzuziehen. Besonders in Ballungsräumen, sagt auch die Präsidentin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz.
In den 14 größten Städten in Deutschland sind die Mieten in den letzten 10 Jahren um fast 50% angestiegen, die Angebotsmieten. Und in Städten wie Berlin um 100% angestiegen. Und das führt eben dazu, dass immer mehr Haushalte durch ihre Wohnkosten überlastet sind. Wohnen ist nicht mehr nur die soziale Frage unserer Zeit. Ich würde sagen, Wohnen ist die soziale Krise unserer Zeit.
Gleichzeitig muss das Problem aber nicht nur reflexhaft mit Forderungen nach mehr Wohnungsbau gelöst werden, was ja seit Jahren nicht so richtig gut klappt. Es gibt da noch mehr Spielräume. Eva, welche denn?
Einerseits, wie viel Platz wir wirklich brauchen für uns in einer Wohnung. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen nämlich, dass die Wohnungen in Deutschland immer größer werden. Die durchschnittliche Wohnung in Deutschland ist demnach 94 Quadratmeter groß und das sind 10% mehr als noch vor 10 Jahren. Und andererseits kann man sich fragen, mit wie vielen Menschen teile ich diese Wohnung dann? Denn die Menschen pro Haushalt sind im Schnitt zuletzt immer weniger geworden. Stand Ende 2024 gab es in Deutschland knapp 44 Millionen Wohnungen, 6% mehr als 10 Jahre davor. Das heißt rein rechnerisch, Wohnen auf 94 Quadratmetern im Schnitt nicht mal 2 Leute. Und jeder 5. Mensch hier im Land lebt ganz alleine in seiner Wohnung und da steigt die Tendenz auch noch stark.
Und was soll man dagegen unternehmen? Ist doch eigentlich jedem selbst überlassen, wie er oder sie wohnen möchte.
Ja, das stimmt natürlich, aber oft hat es nicht nur was mit Möchten und Wollen zu tun, sondern auch mit Müssen. Manche Menschen mit viel Wohnraum würden sich nämlich gerne verkleinern, können es aber nicht. Und da rede ich hauptsächlich von Senioren. Eine Datenerhebung von NDR Data vergangenes Jahr hat ergeben, dass deutsche Senioren im Schnitt auf 20 Quadratmeter mehr leben als der Durchschnittsdeutsche. Also konkret stehen sich da im Schnitt 47 Quadratmeter Wohnraum beim Durchschnittsdeutschen, 68 Quadratmeter beim Durchschnittssenioren gegenüber. Mehr als ein Viertel der Alleinlebenden in der Altersgruppe 65 plus wohnen sogar auf mindestens 100 Quadratmetern. Wirklich brauchen würden den Platz natürlich eher Familien mit mehreren Kindern. Aber das Ganze verkaufen oder tauschen gegen eine barrierefreie kleinere Wohnung, das lohnt sich für die Älteren in den allermeisten Fällen finanziell nicht. Erstens, weil es nicht genügend solcher Wohnungen gibt. Und wenn, sind die dann oft auch noch teurer als die bislang größere Wohnung.
Also kann man sagen, es wäre mehr Wohnraum da, wenn sich der Markt da nicht quasi selbst im Weg stehen würde. Immerhin bieten manche Wohnungsgenossenschaften Tauschprogramme an. Die Stadt Osnabrück zum Beispiel, die gibt Geld dazu, wenn Leute ihr Haus so umbauen, dass da ungenutzter Wohnraum reaktiviert wird. Und manche Leute werden einfach selbst aktiv und suchen sich für ihr Haus eben Mitbewohner. Für viele Senioren ist es gar nicht so einfach, sich wohnungstechnisch zu verkleinern. Wenn eine kleinere Wohnung teurer ist als die, in der man wohnt, dann bleibt man doch lieber in seiner größeren Wohnung. Aber einige ältere Menschen werden da erfinderisch und bieten zum Beispiel ein Zimmer für wenig Geld an. Im Gegenzug hilft man im Haushalt oder kümmert sich um die Einkäufe. In Göttingen, da hat sie Sibylle Kölmel eine Studentin getroffen, die mit in ein frisch renoviertes Haus gezogen ist. Studentin Anna hat vorher ziemlich verzweifelt nach einer Wohnung in der Unistadt gesucht.
Insgesamt 173.
173 Bewerbungen hat die Studentin Anna geschrieben für ein Zimmer in Göttingen. Anna stammt aus Berlin und studiert in Göttingen Medizin.
Ich habe meine Zusage gekriegt, relativ früh, und war dann sofort am Wohnungssuchen. Ich habe mich erstmal bei den Studentenwohnheimen gemeldet, weil ich mir dachte, da wird man natürlich sofort eine Wohnung finden. Sind ja darauf ausgelegt. Ja, nur leider gab es dann natürlich die Wartezeiten von 4 bis 36 Monate. Dann war ich halt natürlich unterwegs auf unterschiedlichsten Plattformen. ImmoScout, ImmoWelt, WG-Webseiten, alles abgeklappert. Auf eBay überall geguckt, wo findet man eine Wohnung, was auch noch halbwegs bezahlbar wäre. Von daher wirklich nur Anfragen geschrieben auf Wohnungen, auf WG-Zimmer. Auch auf WG-Zimmer, die nur für einen Monat vermietet werden, um eine Überbrückungsmöglichkeit zu haben.
Besonders belastend war, dass keine Antworten kamen auf ihre Anfragen. Noch nicht mal Absagen. Sie schrieb ihre Gesuche fast immer ins Leere. Das erzeugte
Stress und besonders Frust, weil man halt einfach keine Antworten gekriegt hat. Das war wirklich einfach, du saßt da, du hast dir echt Arbeit gemacht, wirklich Stunden um Stunden jeden Tag versucht, Angebote zu finden, zu schreiben und dann nicht mal eine Antwort zu kriegen, das war einfach nur purer Frust.
Irgendwann kam die Angst, ob sie überhaupt nach Göttingen kommen und dort mit dem Studium anfangen kann. Und auch die Familie war besorgt und litt mit.
Nicht jeden Tag, aber schon am Abendbrottisch häufig, es gefragt wurde, hast du was gefunden, hast du Antworten gekriegt, hast du dich gekümmert? Ja, habe ich. Nein, ich habe keine Antworten gekriegt. Also es war wirklich einfach, ganz Familie war gefrustet ab einem bestimmten Punkt.
An sich zweifeln tat sie nicht, da es so vielen anderen Suchenden ähnlich ging.
Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe untereinander, unter den neuen Studenten sozusagen, die nach Göttingen gezogen sind. Und da war bei allen das Problem. Niemand hat eine Wohnung gefunden oder einen WG-Platz. Von daher hatte ich nicht das Gefühl, es liegt an mir, sondern es liegt einfach dran, dass kein Platz da ist in Göttingen. Einfach wohnungstechnisch nicht.
Irgendwann begann die Mutter von Anna, ihre Tochter zu unterstützen und schrieb ihrerseits Anfragen an Vermieter. So fand Anna ein von privat vermietetes Zimmer nahe der Innenstadt.
Also ein Happy End bei der Wohnungssuche von Anna in Göttingen. Wir haben ja vorhin schon über das Wohnprojekt Querbeet in Lüneburg gesprochen, hier im NDR 2 Spezial. Da hat mir Heike schon erzählt, was das Wohnen im Mehrgenerationenhaus ausmacht. Heike Fürchow, bei euch wohnen ja jung und alt unter einem Dach. Was kannst du denn von den anderen Generationen lernen? Da profitiert man sicher auch davon, was die so zum Beispiel an Know-how mitbringen.
Total. Also ich bin 62 und bin ja jetzt schon eher so am oberen Ende mit. Aber ich lerne sowohl von denen, die älter sind als ich, als auch von denen, die jünger sind. Von den Älteren, ich würde mal sagen, da kann ich ja schon so ein bisschen gucken, wie machen die das? Ne? Wie ist das mit über 70? Was leite ich denn für mich daraus ab? Wie möchte ich denn sein, wenn ich noch 10 oder 15 Jahre älter bin? Wie komme ich dann klar, wenn mein Radius vielleicht kleiner wird oder so? Und von den Jüngeren kann ich unheimlich viel lernen beim Thema Kommunikation, beim Thema Konflikte bewältigen. Von den kleineren BewohnerInnen hier lerne ich so eine kindliche Leichtigkeit oder schaue sie mir ab. Also es gibt überall was zu staunen und mitzunehmen.
Ja, wie schön. Wir haben jetzt schon viel über Gemeinschaft gesprochen. Gibt es denn manchmal auch Punkte, wo du sagst, boah, das nervt und ich brauche mal eine Rückzugsmöglichkeit?
Also ich muss sagen, nervt direkt würde ich nicht sagen. Ich merke manchmal, jetzt wird es mir zu viel. Also es wird mir jetzt zu viel an verschiedenen Themen, die hier gerade zu bearbeiten sind. Und dann habe ich immer noch den Luxus, mein Campervan steht vor der Tür und ich habe auch einen Dauercampingplatz. Und bin dann vielleicht einfach mal 3 Tage weg. Und wenn ich wiederkomme, bin ich wieder voller Power und Ideen. Und ja, und dann mag ich wieder. Aber ich glaube, so diese Rückzugsmöglichkeit, die ist vielleicht auch also individuell unterschiedlich, wie stark man das braucht. Für mich ist das schon auch wichtig, aber ich bin dann auch gern wieder mit den anderen.
Und du hast ja auch deine eigene Wohnung dann, wo du dich vermutlich auch gut zurückziehen kannst.
Ja. Ja, das sowieso. Also man kann die Wohnungstür natürlich auch offen lassen und damit signalisieren, Mensch, komm doch einfach rein, ich habe gerade Bock auf Gesellschaft. Und wenn die zu ist, kann ich sogar die Klingel abstellen und dann ist Ruhe, ne? Wenn mal irgendwie auch, ja, wenn man auch vielleicht noch andere Themen hat, um die man sich gerade kümmern muss.
Haben sich bei euch denn schon mal auch Menschen aus anderen Teilen Deutschlands gemeldet, weil sie sich bei euch was abgucken möchten oder so, weil sie irgendwie inspiriert sind von eurer Idee?
Ja, also es gibt immer mal wieder Leute, die sich unsere Architektur angucken und diesen ökologischen Aspekt. Wir haben ja aus Holz, Lehm und Stroh gebaut und das ist in Deutschland tatsächlich ein Leuchtturmprojekt hier. Also es gibt kein anderes Wohnhaus in dieser Höhe mit diesen vielen Stockwerken, das aus diesen Materialien gebaut ist. Von daher kommen viele Architektinnen und Architekten immer mal wieder zu uns, aber auch andere Projekte, die anfragen. Letztens war eine Gruppe aus Hamburg auch da, die mal gucken wollten, wie wir das gelöst haben mit dem Gemeinschaftsraum, wie sich das hier so anfühlt und so. Und wir wohnen hier erst seit 2 Jahren. Also ich glaube, da ergeben sich auch noch viel, viel mehr Kontakte, zumal Lüneburg eine echte Wohnprojektestadt ist. Und wir sind auch untereinander vernetzt. Also es gibt einen Verein, der diese Vernetzung auch vorantreibt, der auch weitere Wohnprojekte anschiebt und also es ist ein lebhafter Austausch auf jeden Fall und diese Überregionalität, ich glaube, die wird auch noch zunehmen, weil für mich ist es die Wohnform der Zukunft.
Und das ist doch ein passendes Schlusswort. Und mehr zur ARD-Aktion Hashtag Besser Wohnen findet ihr im Netz.
NDR 2 Spezial mit Karl Schreiber. Gemeinsam leben. Wie wollen wir wohnen?